Meta-Anekdote. Luke Longley, der damalige Center der Chicago Bulls, erzählt diese Geschichte gerne. Es gab ein Spiel, da hat er All-Star-Niveau gespielt in den ersten zwei Vierteln des Spiels, also eines Spiels. Hatte so 16, 17 Punkte, 6, 7 Rebounds, ein paar Blocks und so weiter. Und kam total euphorisiert in die Kabine. Nicht nur er war euphorisiert, sondern auch Michael Jordan, der sonst recht sparsam mit Lob gegenüber Luke Longley war, und haut ihn so auf die Schulter. Ja, Mann, genau das hab ich gewusst, das in dir steckt. Du, mit dir in dieser Form werden wir Weltmeister. Mach weiter so, super, toll, klasse. Ja, in der zweiten Hälfte hat Luke Longley genau 0 weitere Werte auf seine Statistikliste gekriegt. Also er hat weder einen Block noch einen Punkt oder irgendetwas gemacht. Die Mannschaft hat gewonnen, alle waren happy, bis auf Michael Jordan, der kam zu Luke Longley angelaufen, total sauer und hat gesagt, Alter, ich werde dich nie wieder loben, nie wieder werde ich dich loben. So ungefähr.
Tja, aber das ist Michael Jordan, oder?
Ja.
Ist Michael Jordan, der erwartet halt von dir von der 0 bis zur 100 100% Leistung und nicht nur bis zur 50.
So ist es. Und wir geben jetzt auch 100% Leistung, deswegen ab ins Intro. Herzlich willkommen zu Folge für Folge, dem Serienpodcast. Heute mit Episode 31, Folge 8 aus The Last Dance, der Dokumentation zu den Chicago Bulls und ihrem Ritt zum letzten Titel. Mit mir am Mikrofon der Gregor. Grüß dich, Gregor.
Servus.
Ich bin der Goran. Ja, und tauchen wir gleich mal ein in die Materie. Geht gleich los mit dem Playoff-Spiel zwischen den Charlotte Hornets damals und den Chicago Bulls. Wir sehen so ein bisschen jetzt mal den B.J. Armstrong, den wir ja im Vorfeld als Teampartner von Michael und Co. gesehen haben, jetzt in einer anderen Rolle, nämlich als Gegenspieler der Chicago Bulls. Was auch ganz interessant ist, diesen Perspektivenwechsel zu sehen. Das ist ja ganz typisch im Profisport, auch gerade in Amerika, dass da so die Spieler, das hatten wir ja schon thematisiert, recht schnell mal die Mannschaft wechseln dürfen, müssen, wie auch immer. Und ja, war eine ganz spannende Geschichte, oder? Wie fandest du es?
Ja, gut, also die Sache ist mal speziell, ja, die Playoffs-Runde gegen die Hornets, 4-1 weggebombt. Aber was ich geil fand als Randnotiz, Michael Jordan sitzt mit Zigarre im Locker-Room.
Ja, damals wurde ja Rauchen ja noch ganz anders.
Ja, aber ey, der ist Profisportler.
Ja, aber
ich fand das schon ein bisschen krass. Also ich kenne nicht so viele Profisportler, weiß ich nicht, die rauchen oder Zigarre rauchend im Lockerroom sitzen. Ich weiß nicht.
Na, das ist, glaube ich, das ist so dieses typische Winner-Cigar. Das ist, glaube ich, jetzt nicht als Rauchen zu interpretieren, hätte ich jetzt gesagt.
Bist du dir da sicher?
Keine Ahnung, also das kann ich echt nicht sagen, ob Chicago ein Raucherclub war oder ob Michael Jordan ein Raucher war, keine Ahnung.
Ja gut, also auch in den Interviews im Hier und Jetzt hat er ja eigentlich auch die ganze Zeit eine Zigarre neben sich liegen. Also der ist auch schon mehrfach, also in den alten oder in den vorhergehenden Folgen, war der mit Zigarre unterwegs. Ich glaube, der mag die Dinger schon recht gut, oder? Der hat sehr viele Anlässe, um sich so eine Siegeszigarre anzustecken.
Vielleicht beleuchten sie es hier noch weiter. Also ich habe jetzt leider kein Infomaterial, das jetzt irgendwie widerlegt oder zementiert.
Hey, ist ja wahrscheinlich auch eine Lappalie, aber ich fand es halt, eine nette Randnotiz. Lass es mich so ausdrücken. Sieht man nicht allzu häufig.
Na, aber ich wollte trotzdem nochmal zu B.J. Armstrong zurückkommen, weil ich fand die Story ganz witzig gemacht, weil er ja dann mit seinem Insiderwissen geprahlt hat, nachdem er es ja geschafft hat, in einem Spiel richtig heiß zu laufen, und hat das dann so darauf geschoben, dass er halt ja alle Spielzüge der Bulls kennt und die in- und auswendig kennt und hat halt seinen Wert da so ein bisschen, sagen wir mal, bisschen besser beleuchtet, als er vielleicht gewesen wäre. Er ist halt heiß gelaufen und hat halt mal ein gutes Spiel abgeliefert. Und die Bulls haben tatsächlich eine Niederlage, die sie nicht erwartet hatten, gegen die Charlotte Hornets kassiert.
Ja, aber zeigt auch, dass MJ so auf so kleine Sticheleien schon reagiert, ne? Da ist er schon so ein bisschen empfindlich drauf.
Ja, das scheint aber schon öfter durch. Also, dass und dann hat er das und das gemacht oder dann hat er das und das gesagt und dann habe ich ihn gehabt und dann war ich, also der hat das gebraucht, ja, gebe ich dir recht. Das kommt relativ oft durch, dass er so kleine Motivationsschübe braucht.
Ja, man sieht es dann ja später auch gegen die Magic, wo er dann Horace Grant, ja genau, der spielt ja mittlerweile bei The Magic und auch das, ich finde, diese Folge hat auf mehreren Ebenen gezeigt, dass das Michael auf der einen Seite irgendwie immer ein bisschen zusetzt, also auf gut Deutsch, so kriegst du ihn so ein kleines bisschen, aber was wahrscheinlich dann die Gegner nicht bedenken, es ist halt Michael Jordan, der denkt sich, wenn du den halt in einem Spiel so ein bisschen sticheln kannst, dann spielt er das Spiel vielleicht schlecht, die Bulls verlieren das auch, aber danach setzt sich Jordan hin und entweder macht er seine Hausaufgaben oder er reagiert im Spiel mega angepisst und zerlegt dich im Nachgang. Und zwar im Spiel 2 oder Spiel 3 und im Spiel 4. Und das ist halt echt krass. Also ich fand das in dieser Folge, wie gesagt, BJ Armstrong, zwischendrin haben sie ja noch den, wie hieß er gleich, La Bradford gezeigt. Dieser Mythos mit gutes Spiel, Mike. Ja? Das heißt, erst hat er ihn besiegt, dann soll er ihn wohl auch geneckt haben, wo Michael Jordan da gesagt hat, nee, hat er nicht, das habe ich erfunden. Aber der kriegt auf die Fresse. Das ist so wie, das ist, wenn man es.
Aber er sagt ja auch, das habe ich für mich erfunden. Also, um mich zu triggern. Um
ja,
mich.
Aber das ist dann im Prinzip genau das. Dieser La Bradford besiegt ihn und er setzt sich dann hin und findet halt irgendwas, um sich gegen diesen Gegner zu motivieren, macht in dem Sinne seine Hausaufgaben und schenkt ihm danach mal richtig eine ein. Das war, ich sag mal, wenn du es in der Serie oder in der Folge jetzt so chronologisch machen willst, das war am Anfang bei BJ Armstrong so, das war bei La Bradford so, das war bei Horace Grant so. Das ist echt krass, muss ich sagen, ist echt krass. Ist ein Talent, würde ich mal sagen. Ist ein Talent, dass du dir immer irgendwas suchst, was dich dann so megamäßig motiviert, gefühlt doppelt und dreifach zurückzukommen. Und am Ende dann eigentlich wirklich keinen Anlass der Diskussion zu geben, jemals an einem gezweifelt zu haben. Zieht sich das dann ja noch weiter. Da finde ich nach wie vor immer wieder eindrucksvoll, muss ich sagen.
Das ist ja auch so einer dieser roten Fäden in Jordans Sportlerkarriere.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber was ich auch sagen wollte, du hast unsere Folge heute oder unsere Episode heute eingeleitet mit die Dokumentation um die Chicago Bulls und The Last Dance. Ich merke, du gibst noch nicht auf, diese Dokumentation zu einer Michael Jordan Dokumentation zu machen.
Weil sie es nicht ist. Kann sie gar nicht sein per Definition. Man kann, wie willst du Spiele alleine gewinnen? Das geht ja nicht.
Ja, ist richtig, es geht nicht.
Und ja, vor allem, also man hat sie ja schon im Vorfeld gesehen, ohne Dennis Rodman wäre die Mannschaft nicht Meister geworden. Also, oder zumindest nicht in der Art. Vielleicht hätten sie es dann doch geschafft mit, ich weiß nicht, vier Game of Sevens oder Game 7 spielen oder keine Ahnung was. Vielleicht hätten sie da hin und wieder einen Titel gewonnen, aber sie hätten keine 72-10 gehabt. Sie hätten keinen Freepeat gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn Scotty gegangen wäre, wenn Dennis nicht gekommen wäre, wenn Phil vielleicht hingeschmissen hätte, Jerry Krause seinen Willen bekommen hätte und Scotty hätte traden dürfen oder irgendwas. Also oder die Rollenspieler nicht in Schlüsselsituationen einfach eine Schippe zugelegt hätten, was wir sicher auch noch sehen werden, wenn ich mich recht entsinne. Diesbezüglich, wenn du von dem letzten Titel der Bulls redest, dann ist es ein Teamtitel und es ist keine individuelle Story.
Es ist immer ein Teamtitel. Es ist immer ein Teamtitel, weil es ein Teamsport ist. Aber ich meine, aus Doku-Sicht bin ich nach wie vor der Meinung und ich, also, ja, auch jetzt in Folge 8 wurden andere Mitspieler so ein bisschen beleuchtet, aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass diese Dokumentation 70-80% Michael Jordan ist.
Ja, klar, man darf ja auch nicht vergessen, dass das Originalmaterial ist aus der Zeit, wo sie gespielt haben und er war einfach der Übermensch damals. Also
ja, klar.
Sieht man ja auch warum. Also er gibt ja jedes Mal Anlass zum Staunen und er verpackt ja alle seine Handlungen in gute Stories und er braucht ja selber eine gute Story, um sich zu motivieren. Ah, der hat mir ein nice Game Kommentar zugeschoben, nächstes Mal mache ich ihn fertig. Also er verpackt ja oder er nutzt ja solche Storylines intrinsisch, um sich selber zu motivieren. Und das hatten die anderen nicht gemacht oder kaum. Also Dennis wäre jetzt vielleicht noch einer, da könnte man auch eine Dokumentation über ihn machen. Scotty war dann eher ein bisschen unscheinbar, also der hat so weniger drumherum gepoltert. Also er hatte zwar Aussetzer, wie wir ja gesehen haben, das reicht ja dann für ein, zwei Folgen, um ihn ein bisschen ins Spotlight zu schieben, aber eine zehnteilige Serie dazu war einfach der Fokus zu sehr auf Michael. Der hat einfach auch überschattet. Also das stimmt schon. Also du kannst, wie willst denn du jetzt eine Doku zu Steve Kerr machen, beispielsweise ohne irgendwie Michael Jordan irgendwie
das mit einzubinden? Nicht. Das geht nicht.
Weil einfach zu dominant war in der Situation.
Also, ja.
Schwierig. Also vielleicht gibt es da Ansätze, aber es bietet sich halt auch an, weil du willst ja verkaufen und Michael Jordan strahlt ja immer noch.
Ja, natürlich.
Und bis die heute. Stories sind gut.
Ja, gut. Willst du mich verarschen? Ich meine, ich greife vor, weil ich glaube, den Punkt werden wir auch noch angehen, weil zentraler Punkt dieser Folge war ja, dass Michael Jordan 1995 wieder zurückkommt zum Basketball. Genau, I'm back.
War mir übrigens neu, dass er das geschrieben hat.
Ja, jetzt war du hast auch was dazugelernt.
Ja.
Wow, geil.
Jetzt ist der Typ auch noch ein Marketing-Genie.
Ach komm, echt? Nur wegen
einem Back? Oder ein PR-Genie. Naja, kurz prägnant. Also wenn jetzt die Story wirklich stimmt, dass sein Pressesprecher drei Entwürfe hingelegt hat und Michael sie alle verworfen hat und ein Back in dem Wissen oder in dem Glauben entschieden hat zu nehmen, weil es besser ist, dann Hut ab. Dann hat er auch eine Ahnung, hat er wahrscheinlich weil er sie jeden Tag erlebt, aber er kann sich auch in Medien hineinversetzen und seine Zielgruppe kennt er wohl scheinbar sehr gut.
Das auf jeden Fall. Nee, aber was ich sagen wollte, also ich fand, diese Folge war so richtig so klassische Sportfilm, Sportdoku, Feel-Good-Situation. Also nicht alles, aber brutal viel, muss ich sagen. Also ging mir zumindest so. Also ich reagiere aber bei sowas auch extrem empfindlich oder ich bin für sowas sehr empfänglich. Das heißt, sobald du irgendwie eine halbwegs epochale oder gut treibende Musik hast und ein paar geile Spielszenen und du merkst, es geht voran und hier noch gedreht und da aufgetrumpft und weißt du, geil, was. So ein bisschen der Disney-Faktor.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Ich meine, das ist ja auch letzten Endes auch immer die Entscheidung von den Machern, wie die Story wahrgenommen wird. Nimm die Story mit dem Magic. Jordan kommt zurück mit der 45, es läuft nicht, er wechselt zu 23, es bringt aber letzten Endes auch nichts und sie verlieren gegen die Magic. Das hättest du ja auch als Höhepunkt ans Ende einer Folge packen können. So, keine Ahnung, Folge 7 oder sowas. Und dann so eine Art negativen Cliffhanger. Sie verlieren jetzt und dann kommt halt in der nächsten Folge, wie sie sich zurückkämpfen. Aber sie entscheiden sich dazu, das relativ schnell abzuhandeln, relativ am Anfang der Folge die Niederlage zu packen und dann gleich diesen Flash-Forward zu bringen, dass sie dann eben dieses Rematch ein Jahr später in den Playoffs zeigen, wo die Magic dann einfach abgefrühstückt werden mit 4-0 und dann klar ist hier so, okay, das war ein Rückschlag, aber mehr auch nicht. Mal ein Jahr, wo es halt nicht geklappt hat. Aber das hätte man ja auch ganz anders aufbereiten können.
Nee, aber ich finde, so wie sie es gemacht haben, finde ich es gut.
Ja, es trifft deinen Geschmack. Also ich hätte jetzt gegen so ein bisschen mehr Drama in der Situation, mehr Fokus auf mal das Scheitern eines Michael Jordan, weil letzten Endes, er hat ja auch was ganz Untypisches gemacht. Er hat den Ball verdattelt in der Schlüsselsituation.
Ja, aber war dir das zu wenig Fokus an der Stelle? Also ich fand...
Zu wenig?
Ich weiß nicht. Ich fand dieser Tiefpunkt, also wenn man es den Tiefpunkt nennen will, obwohl, ja klar, für MJ war es komplett ungewohnt, ja. Also ich sag mal, die gesamte Doku davor war es eigentlich nur, der super Überspieler, ja, gottgleich. Ich fand das schon, also glaubhaft sowieso, ist ja passiert, ist ja keine Fantasy-Geschichte oder sowas. Aber ich hab das schon als deutlichen Tiefpunkt wahrgenommen. Also ich meine, der hat es ja, wenn du es so willst, der hat es ja komplett verdattelt. Also erst wird ihm, wenn du jetzt speziell zum Beispiel die Magics annimmst, erst wird ihm der Ball gestohlen, ja, daraufhin machen sie einen Punkt und dann hat er im Prinzip die Chance, rein theoretisch, dass sein Teamkamerad noch einen Punkt machen könnte und was macht er? Er wirft ihn weg. Also er wirft ihn so, dass, ich glaube, Pippen war es, glaube ich, oder? Hätte ihn, glaube ich, bekommen sollen.
Also das weiß ich jetzt nicht mehr.
Der konnte ihn nicht fangen und daraufhin konnte quasi sein Teamkollege nicht mehr auf den Korb ablegen oder nicht mehr werfen. Die Sirene war es und damit war das Spiel aus. Ja. Und das ist, Alter, das ist, wer war das da gerade auf dem Platz?
Naja, das ist ja auch alles eine Frage, wie es erzählt wird, weil du wirst jetzt schockiert sein, aber Michael Jordan hat mehr als nur einen Turnover in seiner Karriere gemacht.
Ja, natürlich. Es hat natürlich auch dazu gepasst, ja, weil er kam ja quasi gerade frisch aus dem Baseball wieder. Es wurde auch thematisiert, dass zum Beispiel eine Physis eine andere war. Also letzten Endes ist ja im Prinzip genau das eingetreten. Ja, was heißt das eingetreten? Der Tim Grover hat es ja vor ein paar Folgen oder in der letzten Folge, als er in den Baseball rein ist, ja schon thematisiert.
Also sein Trainer praktisch, sein Personal Trainer?
Sein genau, sein Personal Assistant, Trainer, Sportler, was weiß ich auch immer. Der hat ja damals, als er zum Baseball gegangen ist, hat er gesagt, ey, du bist Basketballer, deine Muskulatur passt nicht. Und jetzt kommt er wieder in Basketball und sagt, ey, du bist Baseballer, deine Muskulatur passt nicht. Und hat man ja gesehen. Also er hat es auch selber gesagt, der war fertig, der war komplett durch, als er angefangen hat. Also jetzt nicht speziell gegen die Magic, sondern schon als er seine ersten Spiele wieder gemacht hat.
Ja, die haben ja auch das sehr, sehr plastisch dargestellt, dass er auch, also dass die Reporter auch ständig also in den Live-Kommentaren gesagt haben, ich kenne Michael so nicht, der läuft ja auf drei Zylindern, was ist da los? Worauf ich nur hinaus wollte, ich meine, du kannst ja alles beeinflussen, dadurch, wie du es erzählst.
Natürlich, theoretisch, natürlich.
Wenn man sich, also ich wage mich zu trauen, ohne zu sagen, ohne auf die Statistiken geguckt zu haben, dass Michael Jordan mehr Würfe verfehlt hat, als er getroffen hat.
Ja, das hat wahrscheinlich jeder, selbst ein Michael Jordan.
Bei manchen Center wäre ich mir da jetzt noch nicht so sicher. Also die, okay, die wirklich unterm Korb gearbeitet haben, die dürften wirklich eine Ü50-Quote haben. Aber letzten Endes, du könntest halt schön eine Compilation aus Fehlwürfen machen bei jedem Spieler. Bei wirklich jedem Spieler.
Und ja, dann
sieht jeder Spieler scheiße aus. Also wenn du so, keine Ahnung, in einem Spiel 10 Würfe, die daneben gehen, aneinander schneidest, im nächsten Spiel nochmal 5 und hier nochmal 10 und so weiter, dann sieht das einfach scheiße aus. Also so könnte man auch jede Erzählung beeinflussen. Darauf wollte ich hinaus, dadurch, dass die sich eben entschieden haben, die Thematik, die Bulls verlieren gegen die Magic 94, in die Mitte der Handlung zu packen, der Folge, entscheiden sie sich ja auch, den Dämpfer früh zu setzen und dann die Redemption, die Wiedergutmachung recht gleich zu bringen und einen positiven Grundton in die Folge zu packen, der komplett anders gewesen wäre, wenn sie beispielsweise die ganze Story, wir verlieren gegen die Magic, am Schluss gepackt hätten und damit die Folge beendet hätten.
Ja, ne, ist ja richtig und ich hatte vorhin ja schon das Wort Disney bemüht.
Ja.
Die ja diverse Sportfilme gemacht haben. Und ich finde auch, durch die gesamte Folge kannst du eigentlich wenn du so willst, so ein klassisches Feel-Good-Schema erkennen. Erst geht's dir gut. Also gutes relativ, obwohl, ja, doch.
Ich sag mal, hier, ich hab.
Ja, nee, also von der Folge gesehen. Die Folge beginnt ja mit den Playoffs 98 gegen die Hornets. Mhm. Diese 4-1 nach Hause schicken. Natürlich, klar, hast du zwischendrin so ein bisschen den BJ Armstrong und den Beef, sag ich mal, aber trotzdem 4-0 nach Hause geschickt. So. Dann kommt Jordan aus dem Baseball wieder, ist nicht mehr er selbst, also nicht mehr der Basketballer, der er früher mal war. Die fliegen gegen die Magic raus. Das heißt, das ist quasi so Tiefpunkt. Und dann geht's so richtig nach Disney-Schema F gefühlt los mit, er macht Space Jam, dreht, weiß ich nicht, 13 Stunden am Tag, nutzt die 2 Stunden Drehpause fürs Training, lädt sich dann die besten Spieler der Liga ein, spielt mit denen noch 3 Stunden. Also eigentlich hat er einen 26-Stunden-Tag, Arbeitstag an einem 24-Stunden-Normaltag, trainiert wie ein Wani. Also das ist quasi so ein Treppchen, es wird immer besser, es wird immer besser, es wird immer besser. Und am Ende kommt dann quasi so der, ja, wie soll ich sagen, der Klimax, in dem sie dann halt Rache nehmen, ist ja mal sehr plakativ ausgedrückt, die Magic 4-0 nach Hause schicken.
Ja, ja, nicht nur die Magic, also das ist ja die 72-10-Folge, Staffel, dann 3-0 in der ersten Runde. Also die haben, glaube ich, in den ganzen Playoffs haben die 3 Spiele verloren. Warte mal, lass mich überlegen, ja, 4-1. Ja, genau. Gegen Seattle hatten sie ja auch schon 2-0 geführt, da dachten auch schon alle, es wird ein Sweep oder sowas. Ja, stimmt.
Ja, genau. Ja, und dann halt, genau, wie du schon sagtest, im Prinzip ja erstmal quasi so ein Thema Aufbau, Aufbau, Aufbau und dann Playoffs rein, die Magic als Rache nahezu einfach mal links liegen gelassen, einfach mal weggeklatscht. Sondern Thema, Leute, ihr habt uns vor einem Jahr geärgert, aber ihr interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich will zum Titel. Ja? Mhm. Ich gebe dir jetzt mal 4-0 und du hältst mal schön die Fresse. Zack, rein ins Finale gegen Seattle. Boom, Titel. Das ist so eine richtig schöne Disney-Kurve. Du hoch einsteigen, tief landen und dann wieder hoch rauskommen.
Was ich so krass fand, ich meine, Gary Payton ist ja der Point Guard. Den haben sie ja da auch ein bisschen beleuchtet. Der Seattle Supersonics.
Von Seattle.
Damals gewesen und der hat den Spitzennamen The Glove, also der Handschuh, weil er sich an seinen Gegner so geschmiegt hat, also dran geklebt hat wie ein Handschuh an die Hand, wenn man ihn anzieht. Mhm. Also der war dran, fertig, so nach dem Motto. Und Michael Jordan sagt so, Gary Payton, ach ja, The Glove, und lacht so. Und es kommt so rüber, was er davon hält, von diesem Spitznamen und wie er ihn wahrgenommen hat oder wie er ihn wahrnehmen will in seiner Vergangenheit und oder in seiner Retrospektive auf die Finals damals. Das kommt so, also wenn es nicht Michael Jordan wäre, würde ich sagen, ganz schön arrogant rüber, weil im Nachhinein, wenn du gewonnen hast, dann fällt es dir natürlich leicht, jemanden anders zu bewerten, als wenn er dich geschlagen hätte. da merkt man so, in welcher Liga Michael Jordan sich selber oder in welcher er gespielt hat und sich selber auch sieht, dass ein Spieler vom Kaliber eines Gary Paytons, der meines Erachtens, da würde ich mich jetzt aber nicht festlegen, auch Hall of Famer geworden ist oder wird, also ich glaube, der ist in der Hall of Fame, so ein bisschen abfällig so, ach ja, ach der mit dem süßen Spitznamen, der gar nicht stimmt, so kam das herrlich rüber. Weil der ja auch so ein bisschen, genauso ähnlich wie BJ Armstrong, da haben sie ja wieder so ein Callback gemacht, wo er, also Gary Payton, genauso wie Armstrong vorher so erzählt, ja, eigentlich lag es an mir, der Trainer wollte ja im Vorfeld nicht, dass ich verteidige, aber ich war sozusagen das Ass im Ärmel und dann hat Coach Carl mich dann doch eingewechselt oder ich habe es verlangt oder so, weil wir standen mit dem Rücken zur Wand, wir durften nicht verlieren. Und dann habe ich doch tatsächlich, und Michael Jordan sieht es halt aus seiner Perspektive so, ja, wir hatten da ein schlechtes Spiel und da lief halt mal was bei denen. Das stimmt, der Gary, der war da auch da. Der behauptet, dass er mich so eingeschränkt hat. Ja gut. Wenn er das sagt, na gut.
Aber es hat gereicht. Die haben zwei Spiele verloren.
Ja, schon. Aber also da sieht man halt auch, welche Sicht Spiele auf sich selber haben. Also wie viel Wert sie sich selber beimessen. Ich meine, klar, ohne die eigene Leistung in diesem Spiel würde man natürlich nicht gewinnen, weil dann hätte ja keiner gebracht, theoretisch, ob da jemand anders ihn ersetzen könnte, 1-1, sei mal dahingestellt, ob jemand Gary Payton ersetzen hätte können, möglich, ob jemand Michael Jordan ersetzen könnte, eher unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz sind beide da oder auch BJ Armstrong im Vorfeld da und erklären alles aus einer sehr egozentrischen Perspektive, nämlich wenn ich nicht gewesen wäre, ich. Das finde ich halt schon irgendwie sehr, sehr spannend, weil das ist ein wiederkehrendes Element, dass Spieler immer wieder sagen, hier, ich konnte Michael da aufhalten, ich habe da und umgekehrt steht dann eben ein Michael Jordan da und denkt sich, stimmt, der war ja auch da, ja klar, ja sicher, ja, wenn der das sagt, ja, lass ihm seinen Traum.
Er ist in der Folge ja mehrfach betont worden eigentlich, dass die Teams, die den Weg der Bulls innerhalb der Playoffs immer so gekreuzt haben über die Jahre hinweg, da haben die immer angefangen. Wie gesagt, da bist du wesentlich mehr drin als ich, weil ich kenne die alle gar nicht. Da wurde immer aufgezählt. Ja, und bei den Supersonics, da hatten die hatten den und den und den und den und den. Das war ein Megateam. Und bei den Magic, da hatten sie den und den und den und den und den. Das war ein Superteam. Aber irgendwie reicht das alles nicht. Und ich kann da schon verstehen, wenn du dann halt so ein Gary Payton bist, der sagt, hey, ich habe es wenigstens in zwei Spielen in der Playoff-Series mal geschafft, den Michael so ein bisschen zu ärgern, dass er halt mal zwei Spiele verloren hat.
Das sagt er ja nicht. Er sagt ja wirklich, der Coach hat mich nicht verteidigen lassen in den ersten Spielen, da hat es halt zu null, sah es zu scheiße aus und dann hat er mich endlich auf ihn gesetzt und dann haben wir.
Stimmt, warte mal, stimmt, der hat ja gesagt, ja, wir warten so bis 3-0 oder sowas. Hat er nicht sowas gesagt, ähnliches?
Er hat so lange gewartet, also glaube ich, hat er gesagt.
Ja, aber wir machten so eine Scheiße.
Macht er ja nicht. Ich meine, der Coach weiß ja auch, was er da tut, aber das war dann ein Verzweiflungsakt und dann hat es halt tatsächlich funktioniert und in der Retrospektive kann man halt dann hingehen und sagen, ja klar, der Point Guard hat den Shooting Guard, der deutlich größer ist, verteidigt und das hat wunderbar geklappt, weil wir haben das Spiel gewonnen. Das sind halt da so Erklärungen aus der Situation heraus, dass man ja gerade was gut gemacht, also das Ergebnis gut war und dann kann man halt vieles sich zurechtschustern und schneidern, dass das halt dann stimmt. Aber wir verdriften da ab, das ist ja nicht so gravierend. Mir ging es nur um dieses, wie sich halt wirklich jeder selber so wahrnimmt, als wäre er der Michael Jordan-Stopper und als wäre er der einzig Verantwortliche, dass das so funktioniert hat. Und Michael Jordan dann da steht so, wer war da? Ach ja, der. Ja.
Wer waren Sie gleich nochmal? Ja, wie gesagt, klar, der Jordan kann sich da halt schon ein bisschen was einbilden drauf.
Das stimmt. Wir hatten ja in den letzten zwei Folgen schon festgestellt, dass die Serie ein bisschen düsterer wird, von der Erzählung her. Und ja, das setzt sich ja hier wieder fort.
Findest du?
Ja, wir haben wieder drei, also sogar drei Thematiken, die so weniger, oder ja, jetzt sogar vier, wenn man die Niederlage gegen die Magic nimmt, hat man aber noch drei weitere Themenpunkte in dieser Folge gehabt, in denen man eben so nicht nur Licht und Heilsbringer Michael Jordan hat, sondern auch so ein bisschen so die Schattenseiten von Michael Jordan oder seines Lebens auch ein bisschen sieht, beziehungsweise auch Grundstimmungen, die gegen ihn arbeiten. Also letzteres beziehe ich jetzt auf Reggie Miller zum Schluss, der Cliffhanger. So nach dem Motto,
übel. Alter, haben die den geil gemacht.
Gut, gell? Das stimmt. Also für eine Doku-Serie, also da machen die Cliffhanger echt gut.
Ja. Übel.
Aber da können wir vielleicht noch später drauf eingehen. Die anderen zwei Punkte sind einerseits eben, dass er dann durchaus mal auch rabiater wird im Training der MJ und mal seinem Arbeitskollegen mal eine voll aufs Auge gibt, voll auf die 12 gibt.
Dem Steve Kerr eine verpasst.
In dem Fall Steve Kerr, genau. Also die sind da aneinander geraten. Da gab es mal eins aufs Auge. Da wurde halt mal kurz mit den Schultern gezuckt bei allen anderen drumherum. So, was machen wir jetzt? Die zwei haben sich dann aber ausgesprochen. Also das war so kurz abgehandelt. Die zwei haben sich ausgesprochen und dann hat das auch gepasst. Aber ich meine, jetzt setzt das mal in deinen Arbeitsalltag um und dein Arbeitskollege haut dir mal voll eins auf das rechte Optikgerät.
Das rechte Optikgerät. Nennen wir es Auge?
Ja, fällt mir gerade nicht ein. So ein komplexes Wort fällt mir da auf die Schnelle nicht ein. Naja, auf jeden Fall haut dir jemand aufs rechte Optikgerät und du sollst am nächsten Tag mit ihm hier gleich mal ein neues Projekt starten oder who knows what.
Ja gut, letzten Endes haben sie sich ja ausgesprochen.
Ja, aber finde ich halt auch so spannend, dass das mal so, ja, kann ja mal vorkommen. Wahrscheinlich im Profisport wahrscheinlich wirklich gang und gäbe, dass man halt wirklich mal, dass die Emotionen umkochen. Und wenn man halt Pech hat, kriegt man halt eine ab. Passiert.
Auf jeden Fall. Aber was man auch nicht vergessen darf, der Steve Kerr hat sich dadurch aber auch schon den Respekt von Michael verdient, weil halt keiner war, der klein beigegeben hat. Weil das ist ja im Trainingslager passiert, das Ganze. Da gab es ja, so wie ich es verstanden habe, irgendeine Spielsituation während des Spiels oder sowas, die dann dazu geführt hat, dass die beiden handgreiflich werden. Und dadurch hat der Kerr, zumindest hat er so gesagt, oder ich habe so verstanden gesagt, ja, ich habe halt Michael gezeigt, ich bin halt keiner, der irgendwie direkt klein beigibt. Und im Umkehrschluss hat er gesagt, ja, dadurch hat er sich meinen Respekt verdient.
Ja, gut.
Und ab da lief es dann ja auch, ne? Also ausgesprochen Respekt verdient und dann, beste Homies würde ich jetzt nicht sagen, aber dann waren es auf alle Fälle, haben sich gegenseitig akzeptiert und haben auch gut gespielt. Ja. Aber was hast du denn noch an Düsterem raus? Du hattest 4, glaube ich.
Dann kam ja noch der Aspekt, dass sie dann eben diesen Father's Day, also das Spiel am Vatertag, wo halt eben Michael dann wieder in seine Erinnerung an seinen Vater, das erste Playoff-Spiel am Vatertag ohne seinen Vater? Ja, so war das genau. Also er hat das erste Mal an einem Vatertag ohne seinen Vater auf der Welt gespielt und das hat ihn dann wieder in seine Trauerverarbeitung gerissen. Also den Aspekt hätte ich jetzt noch angesprochen. Also das war jetzt auch wieder eher so ein düsterer Ton.
Ja, aber auch ja ein schöner, weil er an dem Tag ja auch die Meisterschaft geholt hat.
Ja, da schon, aber hätte man ja auch ausblenden können. Also man hat ja das Thema Vater ja schon in der Folge davor, zu Gänze würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat es zumindest thematisiert und könnte es jetzt abhaken, wenn man sagt, okay, man will nicht zu viel, weiß nicht, düstere Stimmung in der Handlung haben.
Du meinst die Vatergeschichte beim Titel?
Genau. Aber sie setzen es ja konstant fort. Also sie bleiben dabei, Schattentöne zu werfen.
Ja, ist richtig. Aber es ist halt auch nochmal so ein emotionales Ding, ne? Dann holt sie quasi, also Vater tot vor ein paar Jahren und dann ausgerechnet das erste Playoff-Spiel, dann holst du, das erste Playoff-Spiel am Vatertag so rum und dann holst du auch noch den Titel am Vatertag mit dem Background, das musst du bringen. Und das ist auch wieder so Emotion. Das geht ja letzten Endes, gehört am Ende des Tages auch wieder so ein bisschen in dieses Disney-Schema, auch wenn es nicht von Disney ist. Also für mich hat das gepasst. Ich fand das okay.
Ja, ich sage nur, dass sie weiter Schatten
zeigen. Ach so, also das ist richtig.
Es ist nicht nur eben diese Überlichtgestalt, die alles richtig macht und alles gut macht. Ich meine, in dem Kontext hat er sicher einen Titel gerade geholt oder ein Playoff-Spiel gewonnen, wie auch immer. Aber trotzdem kann man da auch wieder so den Menschen in der Story gesehen.
Ich wollte gerade sagen, ich würde, also zum Beispiel speziell das Vatertagsding, das würde ich noch nicht mal als Schattenseiten bezeichnen, sondern wie du nämlich eben gerade noch gesagt hast, es zeigt eher, dass der Typ halt auch Mensch ist. Er sieht ja, wie er dann quasi am Vatertag, nach dem Titel, dann sich, ich sag mal, heulend in der Kabine auf dem Boden hin und her rollt. Der Typ ist halt auch einfach nur ein Mensch, einfach überwältigt von seinen Emotionen und Gefühlen. Ja. Und keine eiskalte Scoring-Machine.
Gut, das zeigen sie aber auch relativ durchgängig. Also beides zeigen sie eigentlich relativ durchgängig. Apropos Scoring Machine, dann kommen wir noch zum Cliffhanger. Sagte dir Reggie Miller was?
Der Name sagt mir was, ja. Aber was da genau zwischen den beiden lief, da bin ich raus.
Ich kann nur sagen, also kennst du seinen Spitznamen, fragen wir mal so.
Von wem? Von Reggie Miller?
Ja. Nein. Reimt sich auf Miller natürlich, deswegen
Killer?
Hat sich das auch, genau.
Echt? Einfach nur Killer, oder was?
Ja, Reggie Killer Miller.
Okay. Und auf was wo hat er den her?
Ich weiß nicht, ob ich damit spoilere, wahrscheinlich schon. Ich nehme an, das wird nächste Folge thematisiert. Aber Reggie Killer Miller ist einer der zu seiner Zeit gefürchtetsten Klatschspieler überhaupt gewesen. Klatschspieler, der Begriff für die, die es jetzt nicht kennen, Das ist im Endeffekt so eine Bezeichnung dafür, dass du in den Schlüsselsituationen ja performst, also im Endeffekt abgebrüht genug bist, dann den Punkt zu machen oder den Spielzug durchzuziehen, erfolgreich durchzuziehen, der gerade gefordert ist. Und wenn jemand jetzt in der Situation, dass noch ein Punkt gebraucht wird, also 3 Sekunden auf der Schussuhr oder 3 Sekunden im Spiel noch verbleiben und es muss noch ein Wurf abgedrückt werden und der muss rein und du bringst den, dann war das Klatsch. Und wer das bringt, ist ein Klatschspieler. Und lange Rede, kurzer Sinn, Reggie Killer Miller war dafür bekannt, dass er da eben extremst gut geliefert hat.
Okay, dann hat sich quasi, also Killer bezieht sich dann auf Klatsch. Okay, alles klar.
Und dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass wir uns in der nächsten Folge auf den ein oder anderen Klatsch-Spielzug von Killer Miller freuen können.
Gehe ich davon aus. Ich meine, Sie haben es ja schon angeteasert.
Eben.
Also ja, jetzt nicht die Klatsch als solches, aber dass da auf alle Fälle, ich sag mal, zusammen mit den Pacers in den Playoffs einiges passieren wird.
Ja, seien wir mal gespannt. Also ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, ich auch. Und es ist ja schon die vorletzte.
Es geht zu Ende.
Ja, aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Auch jetzt dann vorletzte und letzte, wie sie dann im Prinzip alles oder diese gesamte Dokumentation am Ende dann zusammenführen. Ja.
Meinst du, dass es in der nächsten Folge schon zum Titel geht? Und man sieht so in der Folge darauf irgendwie noch so das Aftermath, was danach passiert ist, oder endet die Staffel auch wirklich
mit der... Ach so, du meinst, ob es Titel 98 oder wie?
Ja, ob das nächste Folge schon passiert oder ob es, also praktisch letzten Endes ist Indiana dann, so hätte ich es jetzt vermutet, dass das Finalspiel im Osten, also in der Conference quasi das Halbfinale und dann kommt noch das Finale. Jetzt versuche ich mich zu erinnern, Utah muss es gewesen sein.
Ich glaube, die ziehen das bis in die letzte Folge, glaube ich.
Praktisch die Klimax wird ja, mit der Folge 10 aufgelöst. Ja. Es gibt ja so Staffeln und Serien, wo praktisch die letzte Folge eigentlich noch so eine Feel-Good-Story-Folge ist.
Naja, aber ich glaube, die ziehen das durch.
Da sind wir mal gespannt. Folge 9. Aber bevor es soweit ist, müssen wir uns erstmal verabschieden.
Ja, na doch nicht.
Noch nicht?
Na, hallo, wie immer. Wir müssen doch noch auf was verweisen.
Auf was denn?
Na natürlich auf unsere vorzügliche Homepage, die ihr ganz leicht unter www.folgefuerfolge.de erreicht.
Und was gibt's da alles zu sehen?
Jetzt wollte ich den Spieß gerade mal umdrehen, verdammt. Na gut, aber wenn du mich schon so fragst, auf unserer Homepage findet ihr natürlich wie immer alle Folgen inklusive Shownotes, Kapitelmarken, da könnt ihr hin und her switchen. Ihr findet einen Sendeplan, ihr findet Beiträge, ihr findet unsere Social Media Accounts, ihr findet einen Mail-Button. Das heißt, wir freuen uns jederzeit über Feedback von euch, entweder direkt bei uns auf der Seite, auf unseren Social Media Kanälen oder auch per E-Mail. Oder wenn ihr keinen Bock auf den E-Mail-Button habt, dann öffnet euer E-Mail-Programm und hackt da rein info@folgefuerfolge.de. So erreicht ihr uns immer.
Danke dafür schon im Voraus und ja auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns aber auch, fällt mir gerade ein, auf unseren Social Media Kanälen einen Post hinterlassen, für den wir uns auch bedanken. Das wären konkret der Instagram-Kanal Folge für Folge, die Seite genannt Folge für Folge, ebenso genannt auf der Facebook-Seite Folge für Folge. Auch da könnt ihr uns Nachrichten schicken oder einen Kommentar hinterlassen unter den eingängigen Posts, Stories, whatever. Würde uns freuen. Wie gesagt, danke von mir fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich natürlich auch. Du bist ja nicht alleine hier.
Weiß ich ja nicht, ob du dich freust.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf den Podcast und ich freue mich auf die Folge.
Sehr schön. In dem Sinne, bis dann.
Tschüss.